ARD. März 2020. Mitten in der Nacht erwache ich durch das Weinen meiner zweijährigen Tochter. Ich taste mich durch das tiefschwarze Zimmer, in dem wir zu dritt schlafen, stolpere über irgendeine Kante, knalle auf den Bettpfosten und liege flach auf dem Dielenboden, nach Luft schnappend.
Das Jahr der Zauberflöte. Feature von Lars Meyer.
Die Christlis ist lange zum Opfer gekommen. Hinter dir.
Zugegeben, noch etwas Größeres ereignet sich in diesem März. Die Pandemie, die wir bisher nur aus den Medien kennen, erreicht auch Deutschland. Bald darauf steht das öffentliche Leben still. Büros sind geschlossen, die Kitas machen dicht. Gerade haben wir die Eingewöhnung in den Kinderladen hinter uns. Und jetzt? Wir finden uns, wie viele andere, in unseren eigenen vier Wänden wieder im Homeoffice und bauen unseren kleinen Balkon zur Sandkiste aus. Durch die Pandemie rückt die bezahlbare Dreizimmerwohnung, von der wir schon lange träumen, in immer weitere Ferne. Das Gefühl von Enge verlässt auch meinen Körper nicht. Tage nach meinem Sturz lassen die Rippenschmerzen nicht nach und ich traue mich endlich in die Notaufnahme. Das Röntgenbild zeigt klar, die Rippen sind heil, doch die Lunge verhüllt sich in eine Art Wolkendecke.
Ist's denn auch Wirklichkeit, was ich sah? Oh, ihr guten Götter, täuscht mich nicht!
Während alle über die Folgen für die Wirtschaft sprechen, fällt die Kultur in einen tiefen Schlaf. Als Filmkritiker gucke ich in die Röhre. Oder eigentlich gar nicht mehr. Nicht mal auf Netflix. Keine Zeit, keine Energie. Werde ich überhaupt noch Filmkritiker sein, wenn das hier vorbei ist? Ich staune, dass es angeblich Leute gibt, die nicht wissen, was sie mit ihren langen Tagen tun sollen.
Oh,
die Aussichten sind finster. Doch in diesem Frühjahr 2020 tritt ein drittes, mehr als tröstendes Ereignis ein: die Zauberflöte. Durch ein YouTube-Video entdeckt meine Tochter die Königin der Nacht. Und es ist um sie geschehen. Wir zeigen ihr verschiedene Königinnen. Statt Ostern zu Oma und Opa zu fahren, beamen wir erstmals die ganze Oper. Ich habe mich nie besonders für die Zauberflöte interessiert. Doch nun überrollt sie uns wie ein Feuerball. Wir lassen uns das Libretto liefern, geschrieben von Emanuel Schikaneder, kommentiert vom berühmten Ägyptologen Jan Assmann und erfahren, dass die Oper in einer Zwischenzeit spielt, in einer gespaltenen Welt. Aberglaube und Verschwörungstheorien verblenden die Menschen, während eine Gruppe von Eingeweihten die alten ägyptischen Mysterien zelebriert und sich auf das neue Zeitalter vorbereitet. Seltsam und inspirierend zugleich erscheint uns, dass sich der Kampf zwischen Tag und Nacht nur schwer als Kampf zwischen Gut und Böse identifizieren lässt. Die Bühnenbilder des 18. Jahrhunderts verlegten die Zauberflöte ins alte Ägypten. Bei uns spielt die Zauberflöte jetzt immer und überall. In der Küche, im Bett, in der Badewanne. Die gesamte Wohnung verwandelt sich in ein Theater, in dem die Vorstellung nie endet. Was für eine sagenhafte Zauberkraft entfaltet sich hier? Der Schweizer Literaturwissenschaftler Peter von Matt hat die Zauberflöte neben dem Hamlet und der Mona Lisa als das dritte große Rätselwerk unserer Kultur beschrieben.
Guter Mann. Was hat der Peter von Marc gesagt? Wie nannte er das?
Rätselwerke.
Rätselwerke. Ja, das finde ich ein schöner Gedanke. Kennen Sie, auch für so öffentliche Gebäude, wie zum Beispiel das Kindertheater. Für die Kinder gibt es ja nichts Schöneres, als wenn sie nicht genau wissen, was auf sie zukommt.
Die Zauberflöte und ihre Rezeptionsgeschichte haben bis heute ihren Einfluss auf alle Bereiche der Kultur und auf das öffentliche Leben. In Berlin entsteht jetzt sogar eine neue U-Bahn-Station nach dem Vorbild eines berühmten Bühnenbildes von Karl Friedrich Schinkel. Im Herzen der Stadt wird die Sternenkuppel der Königin der Nacht die Station Museumsinsel überspannen. Vom Architekten Max Dudler nehme ich vor allem das Wort Transformation mit. Es klingt irgendwie hoffnungsvoll.
Interessant ist dann halt, dass man sagt, wenn man so ganz tief in der U-Bahn-Station drin liegt, unter der Spree, dass man ein Thema findet, wo natürlich auch mit oben zu tun hat. Und da kam die Zauberflöte eigentlich sehr gut, passte sehr gut dazu, dass man so Transformation macht eines Himmels, dass man das transformiert in einen völlig sonderbaren Ort, könnte man sagen. Und so sind wir dann auf diesen Sternenhimmel gekommen und man sieht ja, dass es eigentlich funktioniert hat mit den fast 8000 Sternlein da unten.
Ein Wegweiser durch die Unterwelt unter dem Schutzmantel der Königin der Nacht. Nicht unter dem Sonnendach des Aufklärers Sarastro wohlgemerkt. Die Königin scheint uns vertrauter. Verkehrte Welt? Es beginnt, wie gesagt, mit einem Sturz. Prinz Tamino fällt aus Angst vor einer Schlange in Ohnmacht. Aber ist er auch wirklich die Hauptfigur? Für meine Tochter ist dieser taumelnde Held kaum so spannend wie die drei rüsthaften Damen, die ihn retten. Ganz zu schweigen von Papageno, den Tamino nach seiner Ohnmacht erblickt.
Der Vogelfänger bin ich ja.
Das ist der Vogelfänger. Der würde gern ein Brüderchen und ein Mädchen haben. Das gelingt ihm aber nicht.
Doch wieso muss Papageno gegen seinen Willen mit Tamino zu Sarastros Burg ziehen? Warum ist es der Vogelfänger, der Pamina aus den Klauen des bösen Sklaven Monostatos befreit und mit ihr das schönste Duett der Oper singt, während Tamino Flöte spielend durch die Gegend irrt und sich von einem Priester über die geheimen Absichten der Entführung verunsichern lässt? Also,
wen magst du am liebsten von der Zauberflöte?
Die zwei Damen, die Königin in der Nacht und Pamina und die Vögel, Papa.
Also wenn ich das richtig höre, dann magst du vor allem die Frauen.
Mhm.
Und was ist mit den Männern?
Nein, magst du die Männer und nicht die Frauen?
Gute Frage. Es scheint immerhin eine Qualität der Zauberflöte zu sein, dass Held und Heldin keineswegs ausgemacht sind. Quantitativ, nach Arien und Duetten, ist es Papageno. Jene Figur, die Taminos heiligen Eifer persifliert und den der Impresario Schikaneder für sich selbst geschrieben hat. Es ist die Figur aus dem Wiener Volkstheater, Hans Wurst und bukolischer Faun. Und dennoch wird er am Ende des ersten Aktes zusammen mit Tamino, den Kopf im Sack, in Sarastros Weisheitstempel geführt, um sich dort auf Herz und Nieren prüfen zu lassen. Ernst und Spaß halten sich immer die Waage. Mein medizinischer Zufallsfund führt mich in den Folgewochen und Monaten zu Untersuchungen an alle Enden der Stadt und in diverse Bereiche meines Körpers. CT, MRT, Echokardiographie, Stress- und Langzeit-EKG, Lungenspiegelung und Gewebeentnahme, zahllose Lungenfunktionstests.
Und jetzt. Und anhalten die Luft.
Im Juni, mitten im Corona-Lockdown, wird mir eine chronische Lungenkrankheit diagnostiziert, von der ich noch nie gehört habe. Sarkoidose. So also heißen die Wolken auf dem Röntgenbild.
Wann wirst du schwinden? Wann wirst du schwinden?
Auch die Corona-Lage ist chronisch geworden. Die Hoffnung, dass unsere Tochter ihren dritten Geburtstag in der Kita feiert, mussten wir begraben.
Bald, bald, bald sagt ihr oder nie, ihr Unsichtbaren sagt mir, liebt den Pamina.
Bald oder nie, verheißt der Chor der Unsichtbaren. Gute oder schlechte Nachricht? Im Radio lernen wir das Vokabular der neuen Zeit. Wir sind jetzt vulnerabel oder resilient, systemrelevant oder nicht. Unsere ganz private Resilienz verdanken wir der Zauberflöte, von der wir seltsamerweise nie genug haben. In ihrer Zauberflötenwelt scheint meiner Tochter nichts zu fehlen. Die Zauberflöte ist zum praktischen Zitatenschatz für alle Gelegenheiten geworden. Sie erweitert unsere kleine 53 Quadratmeter Welt. In der Hitze des Sommers kehrt ein wenig Normalität zurück. Straßenmusik weht zum Balkon herauf wie ein fernes Versprechen. Die Maske ist uns zum zweiten Gesicht geworden. Kitas und Schulen gehen in den Stop-and-Go-Modus. Und die vom Partyvolk vermüllten Spielplätze platzen aus allen Nähten. Die Kultur ist ausgezogen in den virtuellen Raum. Von dort wiederum findet der Aberglaube auf die Straße. Und die Sarkoidose? Da die Schulmedizin keinen Rat weiß, ringe ich mich zu einer Ernährungsumstellung durch. Frei nach Sarastro. Stärkt mit Geduld sie in Gefahr. Als im Herbst der Lockdown in die zweite Runde geht, fühlen wir uns gewappnet. Wir haben ja die Zauberflöte. Doch zur Zauberflöte entdeckt meine Tochter jetzt Fragen auf Fragen. Wie kann Sarastro ein guter Mensch sein, wenn er Pamina entführt?
Ja, das ist nicht so schön.
Und die Königin?
Die Königin hat zu Pamina gesagt, dass sie Sarastro töten muss. Sie hat sie schon ein Messer gegeben. Schau, ein Messer hat sie in der Hand. Sie muss Sarastro töten, aber das tut sie nicht, weil sie weiß, dass Kinder nicht Menschen töten können.
Ihre Identifikation mit Pamina wächst. Dass die Königin ihre Tochter verstößt, bringt sie am meisten in Rage. In ihrer Rolle als Pamina dreht sie den Spieß um.
Sonst bist du nicht in echt meine Mutter. In echt wirst du nicht mehr meine Mutter sein. Du bleibst hier alleine, ohne mich.
Auch wir können das Knäuel von Widersprüchen in der Zauberflöte nicht entwirren. Immer öfter denke ich an den Ägyptologen Jan Assmann. Drei Bücher hat er über die Zauberflöte geschrieben, die er eine Oper mit zwei Gesichtern nennt. Märchen- oder Zauberoper und Mysterienspiel. Jan Assmann ist Jahrgang 1938, 79 Jahre älter als meine Tochter. In Konstanz kann ich ihn leider nicht besuchen und auch auf dem Bildschirm nicht sehen. Die schöne neue Zoom-Welt hat ihre technischen Grenzen. Für das Wissenschaftlerpaar Jan und Aleida Assmann wurde die Zauberflöte zu einer Art heiligen Textes, als zu ihrer Hochzeit der Priestermarsch auf der Orgel erklang.
Seitdem ist die Zauberflöte für uns ja so eine Art von heiliger Text geworden. Aber da war ich halt schon 30 Jahre alt, das ist ganz untypisch. Und das war natürlich auch nicht die Kinderoper, die mich da berührt hat, sondern es war, wenn man so will, die Mysterienoper. Nicht? Also dieser Priestermarsch, das ist ja die Einleitung zum Ritual, das dann im zweiten Aufzug abläuft.
Spielt die Oper zunächst im Märchenland, in der Sphäre der Königin der Nacht, so wechselt sie unversehens in Sarastros Mysterienreich. Dieser scheinbare Bruch in der Handlung verleitete die Interpreten des 19. Jahrhunderts zu dem Irrtum, Mozart und Schikaneder hätten mitten in der Arbeit plötzlich die Richtung gewechselt. Der Grund: eine konkurrierende Wiener Opernproduktion griff damals ebenfalls auf Christoph Martin Wielands Märchensammlung Dschinnistan zurück. Tatsächlich knüpft die Zauberflöte an verschiedene literarische Vorlagen an, so wie sie auch musikalisch an einer Schnittstelle steht. Obwohl die sogenannte Bruchtheorie längst widerlegt ist, hält sich das Gerücht, das Libretto sei gesungener Unsinn. Jan Assmann hat sich die Zauberflöte aus der Entstehungszeit heraus angeschaut und erkannt, das gesamte Stück ahmt ein Initiationsritual nach. Nicht erst im zweiten Teil beginnt die Ritualhandlung, sondern bereits mit den drei symbolischen Fanfarenstößen in der Ouvertüre.
Was ich herausgefunden habe, ist die Forschung, die Mozart mitgemacht hat, die ihm eingeleuchtet hat und die schon auf der Theatralität des Rituals basiert. Also die Idee, dass diese Mysterien der Isis, die man da erforschte in der Loge zur wahren Eintracht, dass die sehr theatralisch waren. Und da liegt doch die Idee nahe, Mensch, daraus machen wir eine Oper. Das ist ja toll.
Die Oper wurde am 30. September 1791 in Schikaneders Freihaustheater uraufgeführt. Zur Blütezeit der wissenschaftlichen Freimaurerei. Mozart und sein Vater waren Mitglieder der Loge zur Wohltätigkeit und hatten höchstwahrscheinlich ein ähnliches Initiationsritual durchlaufen wie Tamino in der Zauberflöte. Vorbild dafür waren die antiken Mysterien, die in der Schwesterloge zur wahren Eintracht erforscht wurden. Mozart nahm teil. Ich erfahre vom englischen Bischof William Warburton. Nach ihm entstanden die ersten heidnischen Religionen einfach in einer Anbetung der Natur. Als die Ägypter den ersten Staat der Welt gründeten, erfanden sie zu dessen Repräsentation die Götter. Das geheime Wissen darüber aber verschlüsselten sie in Hieroglyphen und Ritualen.
Also die Wahrheit, die musste verborgen werden, damit die Fiktion funktioniert. Und so entstanden die Mysterien. Die Mysterien war die Urreligion der Natur, die in den Untergrund gehen musste und von Eingeweihten betrieben werden musste, gepflegt.
Mein Kind, was wären wir nun sprechen?
Die Wahrheit, die Wahrheit.
Die Wahrheit steht am Ende des Mysterienplots. Dessen vier Teile lösen sich auch musikalisch ein. Zwar besteht die Oper nur aus zwei Aufzügen, doch eigentlich, so Assmann, habe Mozart vier Teile komponiert, die jeweils in ihrer eigenen Tonart beginnen und enden. Wie Tamino wird auch das Publikum selbst auf die Reise geschickt, wird im ersten Teil zunächst durch die profanen Fake News der Königin verwirrt, damit es im zweiten Schritt durch Sarastros Priester von seinen Illusionen befreit werden kann.
Also er wird aufgeklärt, Sarastro ist kein Bösewicht, das ist alles ganz anders. Du bist da den Lügen einer Frau aufgesessen, das sind ja auch so weiberfeindlich, die Priester.
Schon im ersten Akt werden handlungsunabhängig, also auf der Metaebene, die freimaurerischen Ideale Schönheit, Stärke und Weisheit verkündet. Besonders von den drei Knaben, die weder in die Märchenwelt der Königin noch in Sarastros Reich gehören. Im zweiten Akt folgen die offiziellen Prüfungen. Zunächst die kleinen Mysterien.
Tamino, du wirst eine schwere Prüfung haben. Still zu halten, du kannst Pamino sehen, na klar, aber nicht mit ihr sprechen. Wenn du die Prüfung bestehen hast, kannst du noch Pamino haben. Aber wenn du das nicht gemacht hast, kriegst du nicht Pamina.
Dramatisch wirksam verknüpft die Oper die Schweigeprüfung mit dem Liebesmotiv, eine Variante von Orpheus und Eurydike. War zu den kleinen Mysterien auch das einfache Volk zugelassen, sprich Papageno, so zu den großen Mysterien nur, wer zu Höherem bestimmt und bereit ist, sich der Todeserfahrung auszusetzen. Eine Erfahrung, die den Menschen durch und durch verwandelt. Mozart und sein Vater mussten sich dafür höchstwahrscheinlich in einen Sarg legen. In der Zauberflöte gehen Tamino und Pamina durch einen Berg aus Feuer und Eis. Ein Motiv aus Jean Terrassens Roman Sethos.
Hast du denn gar keine Angst, Pamina?
Nee, ich habe ein warmes Kleid an und dann noch ein Pullover. Deswegen bin ich warm angezogen.
Eigentlich führt ja die titelgebende Zauberflöte die Liebenden durch den gefährlichen Berg. Am Ende ist es also die Musik, die die Welt verwandelt. Die Oper feiert sich hier selbst. Und ich staune. Meine Tochter kann das doch unmöglich alles erfassen. Was ist das für eine Oper, die sie durchlebt?
Die Oper ist nicht darauf angelegt, die Eingeweihten, ja, zu erreichen, sondern sie ist darauf angelegt, ein umfassendes Vergnügen zu bereiten und die Unwissenden zu belehren und aber auch zu amüsieren. Man versteht, die Oper funktioniert völlig, wenn man das nicht weiß. Das möchte ich doch mal unterstreichen.
Da ist wieder das Rätselwerk. Was für eine Wahrheit wird bloß ans Licht kommen nach unserem langen Prüfungsweg? Wird eines Tages im Radio verkündet, dass wir uns jetzt wieder umarmen dürfen und dass der Spalt in der Welt sich geschlossen hat? Fast schon haben wir vergessen, dass die Welt da draußen sich weiter bewegt. Den Sommer über hat es in den USA Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gegeben, auch bei uns.
Das Mädchen wird noch um meinen Verstand mich bringen. Es ist doch eine verdammt närrische Sache um die Liebe. Ein Küsschen, dächte ich, ließe sich entschuldigen,
ruft der schwarze Monostatus.
Weiß ist schön, ich muss sie küssen. Mond, verstecke dich dazu. Mond, verstecke dich dazu. Soll es dich zu sehr verdrießen, oh, so mach die Augen zu, oh, so mach die Augen zu, oh, so mach die Augen zu.
Sarastros Konzept des Menschen schließt offenbar die meisten Menschen aus. Einen tröstlichen Gedanken habe ich von Jan Assmann aber noch erhalten. Das Revolutionäre des Stückes sieht er nicht in seinen aufklärerischen Ideen, sondern darin, dass Pamina als erste Frau zu den Mysterien zugelassen wird. Mozart persifliere das überholte Weltbild seiner eigenen Ordensbrüder mit der ganzen Kraft seiner Ironie, so Assmann. Als Beleg dafür findet er einen desorientierten Septakkord in Sarastros frauenfeindlicher Ansprache an Pamina. Ist die Zauberflöte etwa ein unerkanntes feministisches Werk? Zu gerne möchte ich es glauben. Unter den vielen Inszenierungen, auf die uns der Algorithmus gestoßen hat, gab es allerdings nicht eine, die das aufgreift. Könnte es aber immerhin sein, dass meine Tochter intuitiv recht hatte und Pamina spielt die Hauptrolle?
Ja, absolut. Aber das mit der Ironie, da mache ich nicht mit. Das ist übertrieben. Das Entscheidende ist, die zentrale Figur ist die Pamina. Warum? Weil sie ist gemischt aus Tag und Nacht. Denn das Stück fängt ja an mit einer Katastrophe, mit einer Naturkatastrophe. Das heißt, der Sonnenkönig ist tot und die Nacht will den Tag usurpieren. Das heißt, es soll Nacht auf der ganzen Welt werden. Und nie mehr Tag.
Leider bleibt es auch auf meinem Bildschirm Nacht, als ich Peter Stein in seinem Domizil in Umbrien erreiche. Dort vertreibt sich die Theaterlegende mit Wald- und Geländearbeiten die Zeit. Vor 5 Jahren inszenierte er die Zauberflöte an der Mailänder Scala, glasklar und mit einem strahlenden Nachwuchsensemble. 1 Jahr lang habe er mit den jungen Leuten Schauspiel geübt, erzählt er, denn auf einer schönen Stimme allein könne sich niemand ausruhen, schon gar nicht in der Zauberflöte, wo die Hälfte gesprochen werden muss. Er schimpft auf die gängige Inszenierungspraxis, die das meiste wegstreicht, nur um möglichst schnell zur nächsten musikalischen Nummer zu kommen.
Schikaneder!
Erst wenn man Schikaneders Libretto ernst nimmt, so Stein, wird die Geschichte verständlich. Pamina ist die legitime Erbin des Sonnenkönigs. Nur durch sie kann Tamino den Thron besteigen und die Naturordnung wiederherstellen. Steins Inszenierung offenbart nicht nur die dramaturgische Funktion von Schikaneders Maschinenbühne. Die Verwandlung bringt die vielen Ebenen der Oper ins Gleichgewicht. Sondern Pamina geht in der Feuer- und Wasserprobe wirklich voran. Sie führt ihn, so steht es im Libretto. Zu So leicht macht es sich Peter Stein mit dem Monostatos.
Ich mache das, was der Autor verlangt.
Von der Kritik am sogenannten Blackfacing hält er nichts. Von Zurückhaltung mit dem N-Wort auch nichts. Sein Monostatos hüpft schwarz getüncht im Bastrock herum und vereint diverse Stereotype, die man nicht reproduzieren möchte.
Ja, ihr habt alle einen Rat ab, wollen wir mal so sagen. Okay?
Das mit dem Rassismus sei eben nicht so einfach, sagt er, wenn man mit historischen Texten arbeitet. Aber ist das wirklich eine zeitgemäße Inszenierung? Wofür steht denn nun der Tag? In welcher Welt wollen wir leben, wenn die Nacht endlich weicht? Und von welcher globalen Harmonie träumt Pamina gemeinsam mit Papageno? Meiner Tochter zeige ich diese historisch korrekte Inszenierung nicht. Peter Stein wird das kaum stören. Was die Zauberflöte mit Kindern zu tun haben soll, ist ihm ohnehin ein Rätsel.
Ich mag die ganze Musik.
Von vorne bis hinten?
Ja, bis hinten und vorne und ich mag alle Inszenierung.
Auch zu Weihnachten spielt die Zauberflöte weiter. Schon wieder fällt der Besuch bei den Großeltern aus. Das beginnende Jahr 2021 nagt an unserer Geduld. Auf den Wohnungsmarkt warten wir nicht länger. Wir ziehen um. Mit unserem Bett vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer. Unsere Tochter soll ihr eigenes Reich haben. Ich beginne mit ihr Tonaufnahmen für das Zauberflöten-Feature zu machen. Eher lustlos bereite ich mich auf die digitale Geisterberlinale vor. Der Hunger nach einem realen Kulturerlebnis wächst. Ebenso die Einsicht, dass wir nach dieser Wanderschaft weder in der alten noch in der neuen Welt ankommen werden. Das aktuelle Röntgenbild meiner Lunge zeigt noch denselben Wolkenhimmel. Doch ich huste weniger und atme besser. Liegt es wirklich an der Ernährung oder wirken die allgemeinen Hygieneregeln? Wer kann es wissen? Plötzlich, über Nacht, werde ich als Journalist doch als systemrelevant eingestuft. Unsere Tochter kann zumindest tageweise in den Kita-Notbetrieb und endlich auch mit anderen Kindern spielen. War es das jetzt mit der Zauberflöte?
Wir spielen den C3. Zuletzt befreit mich doch der Tod. Zuletzt befreit mich doch der Tod.
März 2021. Ein Jahr ist seit meinem Sturz vergangen. Und meine Tochter hat die Entführung aus dem Serail entdeckt. Wir wappnen uns für die nächste Corona-Welle. Immer wüssten wir gerne, was aus der Königin der Nacht geworden ist, nachdem sie im Boden versank. Schon Goethe brannte diese Frage auf den Nägeln, als er sich erfolglos an eine Fortsetzung der Zauberflöte machte. Sie bleibt bis heute unerreicht.
Das Jahr der Zauberflöte. Feature von Lars Meyer. Redaktion Tobias Barth. Sprecher Lars Meyer. Ton Holger König. Schnitt Steffen Brosig. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Ulf Köhler. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2021.
In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.